Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 38. Wie gehe ich mit Zweifeln um? Herzlich willkommen zu den Tischgesprächen. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zu unserem Podcast. Wir beide sind Knut Nippe und mein Name ist Malte Detje. Knut Nippe sitzt mir gegenüber.
Malte Detje sitzt mir gegenüber.
Wir im wunderschönen Neustadt in Holstein an der Ostseeküste hier und wir machen einen Podcast, der davon lebt, dass ihr uns als Zuhörer schreibt, was euch beschäftigt, was sind so die Fragen, die euch im Glauben rumtreiben. Und wir versuchen darauf mehr oder weniger...
Die schweren schieben wir immer nach hinten.
Genau.
Und die mittelschweren, an die trauen wir uns langsam ran. Die
trauen wir uns ran und wir versuchen
Heute ist eine mittelschwere, ne?
Ja, so einfach ist die gar nicht, ne? Mhm. So, und, aber ich finde sie spannend und ich glaube, dass sie viele rumtreibt. Die heutige Folge hat den Titel, wie kann ich mit Zweifeln im Glauben umgehen? Und ich lese mal einen Abschnitt aus der E-Mail vor, die uns da erreicht hat, von der Hörerin. Die hat da irgendwie... Finde ich sehr schön berichtet, wie so ihr eigenes Glaubensleben aussieht.
Vielen Dank an der Stelle.
Genau.
Also diese Zuschriften, die berühren uns immer sehr. Malte antwortet auch immer ganz höflich und ich lese die dann.
Wobei man dem immer gar nicht gerecht werden kann. Ich finde das immer so tolle Geschichten.
Ja, eigentlich also müsste man da. Also das bedeutet uns viel, genau.
Ich lese mal den Ausschnitt vor. Ich muss sagen, ich habe immer wieder viele Fragen an mich, meinen Glauben und an Gott. Doch am Ende läuft es immer auf Zweifel hinaus. Deswegen wäre meine Frage, wie kann ich mit Zweifel im Glauben umgehen? Es ist so, an einem Tag denke ich, wow, jetzt habe ich endlich etwas im Glauben verstanden. Und zwei Tage später kann es sein, dass ich denke, nee, irgendwie war es das doch nicht. Warum lässt Gott mich da doch so oft im Dunkeln? Gott ist so fassbar, aber dann doch wieder so unfassbar. Und er offenbart sich, aber dann hat man das Gefühl, er entzieht sich. Keine Frage, ich bin mega dankbar, dass ich überhaupt Gott kennenlernen darf. Aber irgendwie macht er es uns ja auch nicht einfach. Oder sind wir sozusagen das Problem, weil wir Gott einfach nicht sehen oder wahrnehmen? Für mich steht fest, ich möchte glauben. Ich habe auch immer wieder Momente, in denen ich mich Gott nahe fühle. Aber es sind so oft Momente da, in denen ich Gott so fern bin. So viel einmal aus der E-Mail.
Wie kann man mit Zweifeln umgehen, war die
Frage. Genau. Ich finde, erst einmal wollte ich nochmal sagen, klasse, wenn sich jemand so öffnet und so ehrlich beschreibt, was in einem vorgeht, weil ich weiß auch von vielen Christen, die beschäftigt das auch, aber die würden das niemals offen sagen, sondern man spielt so sein christliches Leben irgendwie vor, aber und ich finde, da gehört auch Mut zu, das so ehrlich benennen zu können. Und das finde ich schon mal auch eine Stärke. Genau, die Frage ist jetzt, wie kann ich mit Zweifeln im Glauben umgehen? Und ich fange mal so an. Ich glaube, es gibt da so Extreme im Umgang mit Zweifeln. Und die finde ich alle nicht so richtig gesund. Ein Extrem, das hängt auch viel immer mit Gemeindekultur ab, in der man kommt. Und es gibt Gemeindekulturen, viele unserer Hörer, glaube ich, kennen das, da ist Zweifel tabu. Da darf man nichts in Frage stellen, da ist alles wird so gemacht, wie es immer gemacht wird. Der Pastor erzählt, wie es zu sein hat und da wird nichts in Frage.
Und den darf man nicht hinterfragen, tastet den Gesalbten des Herrn nicht an, kann man dann hören, im Extremfall.
Ja?
Ja, klar. Also ich, bei mir funktioniert das nicht, ich habe das probiert, aber...
Hat seine Gemeinde?
Nein, ich habe es nicht probiert, aber ich kenne Gemeinden, wo das tatsächlich so gesagt wurde, ja.
Okay. Ja, wo man sozusagen direkt am Eingang der Gemeindehaustür neben seiner Jacke auch noch seinen Verstand gerne mit abgeben darf und dann ist alles gut. Und dass das nicht gesund ist, das leuchtet mir sofort ein. Mhm. Ich glaube sogar, ehrlich gesagt, dass das für Glauben schädlich ist, weil ich finde, ein starker Glaube, der kennt die Zweifel. Mhm. Mein theologischer Lehrer Michael Herbst hat mal gesagt, vieles im Theologiestudium ist eine echte Herausforderung und Zweifel. Aber er sagt, sie müssen für die Gemeinde durch dieses Feuer durchgehen, um am Ende gute Antworten geben zu können. Mhm. Und da ist was dran. Also ich finde, man muss sich auch mit den Anfragen auseinandersetzen, um überhaupt auch sowas wie in Anführungsstrichen starken Glauben zu haben. Von daher, jede Form von Zweifel, von Anfragen so wegzuschieben, das halte ich tatsächlich nicht für gesund. Und deswegen kann ich sehr gut verstehen, dass es gerade so in der christlichen Szene irgendwie Trend ist, zu sagen, hey, Zweifel ist doch was Gutes. Mhm. Weil das den Zweifel auch so enttabuisiert.
Ja.
Und man darüber reden darf und ehrlich sein darf, was einen beschäftigt und ehrlich sein darf, wenn man Fragen hat und nicht immer schauspielen muss irgendwie, ich habe alles geblickt und verstanden und Glauben ist eine einfache Sache.
Und aber, dann gibt es das andere Extrem.
Genau. Ich glaube, das kann aber schnell in was anderes kippen, wo man sagt, ach, Zweifel ist doch super. Also Zweifel ist doch, also besser kann es gar nicht sein. Also je, ich karikiere es jetzt mal ein bisschen. Das erste war ja auch schon eine kleine Karikatur.
Ja, also wie gesagt.
In jeder Karikatur ist ja auch immer Wahrheit. Also,
ja, und es gibt tatsächlich immer Fälle, wo es noch schlimmer in der Realität ist.
Als in der Karikatur, ja.
Aber die Mehrheit ist wahrscheinlich hoffentlich nicht ganz so schlimm, ja.
Und da heißt es dann, je weniger du dir sicher bist, desto besser ist es eigentlich. Also je weniger du weißt.
Und ich erinnere mich an eine Werbekampagne unserer Kirche, die neue Pastoren und Pastorinnen werben wollte und dazu Karten gedruckt hat mit dem Spruch, das Beste am Glauben sind die vielen Fragen.
Ja.
Wo ich sagen muss, aha, also ich finde Fragen gut und alles, ja, aber das soll das Beste am Glauben sein? Also wirklich das Beste? Das ist so ein Symptom für die andere Richtung.
Ich war vor geraumer Zeit mal auf einer Pastorenfortbildung und ging es zum Thema Predigt. Und ein Teil dieser Fortbildungswoche bestand daraus, dass verschiedene Pastoren ihre Predigten vorgestellt haben und andere haben so Feedback gegeben dazu. Und das war schon ganz interessant, weil von einer Person die Rückmeldung kam, ich glaube, es war gar nicht mal zu meiner Predigt, aber die sagte, ach, das war mir zu eindeutig, da waren zu viele klare Antworten drin. Ich mag eher Predigten, die einfach Fragen stellen. Und so predige ich selber auch, sagte der Pastor. Ich stelle einfach viele Fragen. So, und das, glaube ich, ist auch einfach 21. Jahrhundert.
Ja, und dann gibt es Hörer, die sitzen dann und fühlen sich total verstanden und sagen, ja stimmt, das habe ich mich auch mal gefragt. Und mein Pastor fragt sich das auch. Und das gibt so ein Gefühl der Befriedigung.
Ja, das hat auch was. Also ich glaube, manchmal muss man auch so ein bisschen die eigene, vielleicht auch intellektuelle Schwäche auch mal gegenüber der Gemeinde zeigen.
Natürlich, so, also ich glaube schon, dass es darum geht, ehrlich zu sein und auch zu sagen, wo man Fragen hat. Aber das ist auch nicht die Hauptsache und dafür werde ich auch nicht bezahlt. Ich werde nicht dafür bezahlt, mich auf die Kanzel zu stellen und alles zu sagen, was ich noch nicht weiß.
Nee, ja, also das wissen die Leute schon selber.
Also ehrlich gesagt, genau. es gibt sehr viel, was ich nicht weiß. Ja, also da könnte ich viel erzählen. Aber auch wenn die Leute sich dann freuen und sagen, ja stimmt, wir sind eigentlich für was anderes auf die Kanzel gestellt.
Wir hatten einen afroamerikanischen Prediger, der die Fortbildungswoche mit uns gestaltet hat. Und der sagte mit seiner bestechenden Schlichtheit immer den Satz, the people have their own doubts, they don't need yours. Die Leute haben ihre eigenen Zweifel, sie brauchen nicht noch deine.
Ja.
So, das genau hat eine gewisse Schlichtheit, aber darin ist ja auch eine gewisse Wahrheit enthalten. Und ich finde tatsächlich ganz interessant zu gucken, wo das eigentlich herkommt, dass wir heute dass es so einen Zweifelshype gibt. Es gibt ja auf den christlichen Büchertischen ganze Bücher, wo es im Grunde darum geht, ich muss jetzt gar keinen Namen nennen, aber die den Zweifeln sehr stark machen und sagen, zu einem guten Glaube gehört viel Zweifel dazu. Und ich glaube, das hängt auch was damit, ja, wie gesagt, damit zusammen, dass wir im 21. Jahrhundert leben, in einer Zeit, wo Zweifeln überhaupt angesagt ist.
Ja.
Also das merkt man schon in der Schule, in der Pädagogik.
Kritisches Denken. Sachen hinterfragen.
Eigene Meinung haben.
Ja.
Also mir ist nochmal so aufgefallen, wir haben ja gerade aufgenommen die Folgen auch zum Katechismus. Wie anachronistisch, also wie aus der Zeit gefallen eigentlich das ist, was Martin Luther macht. Er stellt Fragen.
Und
er beantwortet die auch noch. Und zwar eindeutige Antworten. Und heute ist es ja, also offene Fragen ist es, wo jeder seine eigene Antwort drauf finden kann. Das ist so das, woraus wir...
Im Bereich Glaubensfragen, ne?
Ja.
Im Bereich Glaubensfragen. In allen anderen, als wenn ich mir den Computerfritzen hole, weil mein Windows schon wieder spinnt und ich dann sage hier, wie kann ich das richtig hinkriegen oder die Waschmaschine oder so, dann möchte ich auch eindeutige Antworten haben. Ja, und wenn der sagt, ja, so eine ganz schwierige Sache hier, das Problem habe ich auch immer. Gut, dann komme ich mir nicht mehr so dumm vor, wenn der Computerfritzer das auch sagt.
Passiert nämlich auch solche. Ja, kaufen Sie sich
Mac. Genau, ich glaube, das eine hat seinen Ursprung in unserer Zeit. Das merke ich auch, wie ich davon beeinflusst bin. Also ich stelle auch Sachen gerne in Frage. Und ich persönlich bin auch noch so zum Glauben gekommen, ja, dass ich in eine Gemeinde gekommen, wo ich ganz viele Fragen stellen durfte und das ernst genommen wurde und ich dann entsprechende Bücher auch gelesen habe. Also ich habe da eine große Sympathie für und habe da auch eine Schlagseite. Und es ist vielleicht auch eine Gegenreaktion gegen solche Gemeindeerfahrungen, wo man nie was fragen durfte. Dann ist es ja erstmal befreiend, wenn einer sagt, ja super, dass du Fragen stellst und dass du zweifelst und so. Also das ist ja auch berechtigt. Und das andere, da haben wir uns vorhin kurz schon drüber unterhalten, das, was einen so ein bisschen irritiert ist, dass in der Bibel Zweifel eigentlich immer negativ konnotiert ist. Also wenn die Bibel über Zweifel redet, das hilft natürlich für solche Gemeindestrukturen, die das unterdrücken. Die haben dann ihre Bibelstellen, die sie dann sagen können. Aber in der Bibel steht nirgendwo, je mehr du zweifelst, desto besser. Sondern es wird, also Jesus schimpft die Jünger aus und warum zweifelt ihr? Und zu Thomas sagt er hier, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Und
wer ist Thomas? Kannst du einmal ein bisschen die Geschichte erzählen? Für alle, die Thomas nicht ganz so bibelfest sind.
Thomas ist der, also der Witz ist ja, als Jesus auferstanden ist, glauben es die Jünger ja nicht. Also das ist ja schon, ich finde die ganze Auferstehungsgeschichte schon, aber das ist jetzt schon der zweite Punkt eigentlich, finde ich das sehr erbaulich. Jesus geht 3 Jahre mit den Jüngern umher, er sagt ihnen, dass er sterben wird, er sagt ihnen, dass er auferstehen wird und sie sagen, nein, du darfst nicht sterben, du darfst nicht sterben. Dann stirbt er und keiner von denen kommt am dritten Tag auf die Idee und sagt, Leute, ich weiß, das ist jetzt total abgefahren, aber er hat doch da diese eine Sache gesagt und wollen wir mal gucken. Keiner, ja. Die Frauen gehen aus ganz anderen Gründen hin, weil sie den Leichnam salben wollen, begegnen dem Auferstandenen und Jesus sagt, oder der Engel sagt, geht zurück, ihr versucht ihr den Lebenden bei den Toten, geht zurück zu den Jüngern. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Also, das kommt da auch. Die Frauen gehen zurück, erzählen es den Jüngern und was sagen die Jünger? Sagen die, ach ja, stimmt, er hat es gesagt, ja, wir sind, nein, die Jünger sagen, ihr Frauen, ihr spinnt doch, ihr seid emotional und so weiter und so weiter. Glauben kein Wort von dem, obwohl Jesus ihnen das tatsächlich immer wieder gesagt hat. Dann erscheint Jesus den Jüngern und sie können ihn sehen und sie merken, die Frauen haben recht, aber Thomas ist nicht dabei. Thomas ist einer der 12 Jünger, der ist nicht dabei und als die anderen ihm das erzählen, sagt er, nicht nur die Frauen spinnen, ihr spinnt auch. Und wenn ich ihn nicht anfassen kann, wenn ich meine Hand nicht in seine Nägelmale legen kann, dann glaube ich es nicht. Ja,
wenn ich mir nicht sicher sein kann, dass es nicht vielleicht sogar ein Doppelgänger ist, jemand, der in Jesus-Double spielt.
Also Thomas ist der
geheimer Zwilling.
Der Widerständigste, ja, der auch ist der vergrößerten Zeugenschar nicht glaubt. Und dann erscheint Jesus wieder, diesmal ist Thomas zum Glück dabei und Thomas sieht es und fällt vor ihm auf die Knie und sagt, mein Herr und mein Gott. Und Jesus sagt, ja Thomas, schön, dass du es jetzt glaubst. Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Ja, also es ist schon in der Bibel so, dass, oder bei Jakobus gibt es so eine Stelle, wer aber zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die hin und her geworfen wird. Ja, heute bin ich gut im Glauben und 2 Tage später denke ich, ach nee, also daran erinnerte mich das. Das ist ja auch ein Gefühl, unter dem man leiden kann. Also die Bibel sagt an keiner Stelle, Zweifel ist super. Ich glaube, dass das sozusagen diese andere Überreaktion stärkt, wobei man dazu sagen muss, dass die Bibel auch deutlich berichtet, dass die eben alle zweifeln. Die Jünger zweifeln, Abraham zweifelt, Mose zweifelt, das Volk sowieso, ja, also das, was von Mose aus Ägypten geführt wird, die zweifeln ja 25 Stunden am Tag. Also das muss man dazu sagen, dass die Realität, dass das da ist, auch sehr ehrlich gesagt wird. Und wenn man die Psalmen liest, dann da wird es auch persönlich ausgesprochen und die Psalmen sind ja auch Gottes Wort, also an der Stelle wird es zugegeben. Aber es gibt keine Aussage mit Zweifeln sind gut, Zweifel bringt dich weiter. Und das ist eher was bei uns in der Kultur vorkommt, sag ich mal.
Sogar in der Bibel so, dass die erste Ursünde bei Adam und Eva ja eine des Zweifels ist. Ja. Da kommt ja die Schlange und sagt, sollte Gott gesagt haben. Also
ja, und wenn er es wirklich gut mit euch meint, aber er meint es nicht gut mit euch.
Und dann entsteht so ein Zweifel da und
so kommt die Schlange Mann und bei Jesus in der Wüste ist es ja auch so, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, das ist ja das, wenn man das liest, direkt davor hatte Jesus seine Taufe wo ihm von Gott gesagt wurde, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Ja, das war die Zusage Gottes, die Jesus gehört hat. Und in der nächsten Geschichte kommt der Versucher und sagt, wenn das wirklich stimmen würde, dann mach doch, dass die Steine Brot werden. Ja.
Vielleicht ist das so, ich experimentiere mal mit meinem Kopf, ist das mit dem Zweifel so ähnlich wie mit der Sünde. Also auf der einen Seite macht es keinen Sinn, Sünde zu feiern und zu sagen, Sünde ist was Gutes. Aber es macht im anderen Extrem auch keinen Sinn, es unter den Tisch zu kehren und zu sagen, Sünde gibt's nicht und darf nicht Thema sein. Und es ist sogar bei Sünde so, dass Sünde, obwohl es eigentlich nichts Gutes ist, am Ende doch etwas Gutem dienen muss. Nämlich, dass wir erlöst sind in Christus. Und vielleicht ist es ein bisschen ähnlich wie beim Zweifel. Beim Zweifel auch. Also man sollte ihn nicht feiern und sagen, oh, toll, dass du nicht mehr Gott vertraust. Noch sollte man ihn unter den Teppich kehren und er kann sich auch Produktivität entfalten.
Ja, und ich würde bei Zweifel auch noch mal differenzieren. Nicht jeder Zweifel ist Sünde, würde ich sagen.
Mach das mal, genau. Vielleicht ist das gut, den Zweifel mal zu differenzieren.
Genau. Ich glaube, es gibt ja verschiedene Arten von Zweifeln. Ja. Das eine, würde ich sagen, sind intellektuelle Zweifel. Mhm. Also Fragen wie, ist Jesus wirklich auferstanden? Ja, also wie, das ist doch noch nie passiert, kann das sein? Noch klarer, ist das, was hier bei mir in der Gemeinde läuft, ist das eigentlich richtig? Ja, da würde ich ja sagen, so eine Frage ist immer erlaubt und die ist überhaupt nicht Sünde. Ja, habe ich auch schon erlebt, dass sowas auch als Sünde bezeichnet worden ist. Ja,
du glaubst der Gemeindeleitung nicht genug.
Ja, genau. Oder das ist der Geist des Zweifels, der alles aufhält und so weiter. Und solche Fragen sind natürlich grundsätzlich, also gerade bei diesen Gemeindesachen, das ist natürlich, also da muss man klar differenzieren zwischen Gott und Gemeinde und so.
Sonst gäbe es ja auch in der Bibel gar nicht das, was man Geisterunterscheidung nennt.
Richtig.
Wenn man nicht daran zweifeln dürfte, dass das, was hier gerade passiert in einer Gemeinde, vielleicht auch nicht ganz von Gott kommt.
Genau, das richtig. Auch wenn einer sagt hier, das ist Gottes Wirken und man überlegt sich und sagt, ja, aber guck mal, da gibt es auch Sachen, die nicht wie Gottes Wirken aussehen. Also das ist, finde ich, ohne Zweifel berechtigt und wichtig, solche Fragen zu stellen. Dann gibt es aber diese anderen Sachen wie das und das, wie es in der Bibel steht. Ist Jesus jetzt wirklich auferstanden oder wie ist er auferstanden?
Gibt's Gott?
Gibt's Gott, genau. Wie ist das mit der Schöpfung? Wie lange hat das gedauert? Wie lange ist das her? Haben Adam und Eva Dinosaurier gesehen und all solche Sachen. Also solche intellektuellen Sachen, wie kann man sich Dinge vorstellen? Wie ist das gemeint? Mhm. Und das halte ich grundsätzlich auch für natürlich, auch an der Stelle würde ich noch nicht sagen, oh, das ist jetzt hier Gefahr, Sünde zu werden. Ne? Weil ich finde auch die Frage, wie versteht man diese Bibelstelle, ist eine vollkommen berechtigte. Mhm. Und man kann Bibelstellen unterschiedlich verstehen. Und nur weil mir jemand sagt, du hast sie so zu verstehen und nicht anders, heißt das noch lange nicht, dass die Bibelstelle so verstanden wird, also dass Gott so verstanden werden will. Mhm. Das würde ich mal als intellektuelle Zweifel bezeichnen. Und das kann einen schon sehr umtreiben und das kann dann auch zermürben. Aber grundsätzlich sind das Sachen, finde ich, die auch wertvoll sind, wo man sich mit anderen Leuten drüber unterhalten kann, wo man die fragen kann, hier, wie siehst du das, wo man Bücher lesen kann von Leuten.
Ja, ich würde das vielleicht an der Stelle sogar gerne mal konkret machen, weil ich weiß, es gibt viele, die haben sich da nie mit beschäftigt. Und für uns so als, sage ich mal, Berufsexperte ist das ganz selbstverständlich. Also wenn jemand sagt, oh, für mich ist das auf der Kopfebene eine echte Frage mit dem Glauben. Und ich habe mich da noch nie mit weit auseinandergesetzt, weil bei uns in der Gemeinde heißt es immer nur, hab einfach eine Beziehung mit Jesus und so.
Ja.
Dann würde ich mal sagen, ein gutes Buch, was ich empfehlen würde, von Timothy Keller, Warum Gott? Mhm. Das ist, würde ich sagen, das beste Buch der aktuellen Generation zum Thema, wie man begründet den christlichen Glauben haben kann. Relativ leicht zu lesen, gut erschwinglich. Wenn man ein bisschen in der Zeit zurückgeht, C.S. Lewis, Pardon, ich bin Christ. Mhm. Ungefähr 250 Seiten und da reicht das erste Drittel, so die ersten 60, 70 Seiten, wo C.S. Lewis im Grunde erklärt, warum er aus vernünftigen Gründen an Gott glaubt. Das einfach mal zu lesen, das kann eine richtige Hilfe sein. Oder, also das christliche Fachwort dafür heißt Apologetik, also wie man begründet
glauben kann. Welche Gründe gibt es eigentlich dafür, dass ich der Bibel vertrauen kann?
Genau.
Also die ist ja von so vielen Leuten, ist sie nicht verfälscht worden und so weiter. Und da gibt es Bücher, die da Argumente, die einem Hintergrundwissen und Informationen und Argumente aufführen. Und das ist sehr hilfreich.
Gebt mal bei YouTube einfach Apologetik ein und dann mal gucken, was so kommt. Also das ist ganz hilfreich. Die Kollegen von der SMD, von der Studentenmission, haben so eine Seite Begründet Glauben. Super, da einfach mal zu gucken und was es gibt. Ich sag das mal, für uns, so wir kennen C.S. Lewis, ne? Also das ist so selbstverständlich, na klar hat man den gelesen. Aber ich finde das nochmal wichtig für Leute, die da noch nie was von gehört haben und dachten immer nur, Glaube ist eine Gefühlssache oder man glaubt halt nicht, das hat mit dem Kopf nichts zu tun. Da mal anfangen.
Nein, da gibt es also ganz tolle Literatur. Also ja. Auch interessante Sachen von diesem Lee Strobel heißt der zum Beispiel, ein Journalist, der nicht Christ war. Ich glaube, seine Frau war Christin und dann hat er gesagt, jetzt setze ich mich mal hin und untersucht das mal und hat gemerkt, Mensch, es gibt doch ganz, ganz viele Faktoren, die dafür sprechen, dass das nicht Quatsch ist, was dir glaubt, sondern dass das Sinn ergibt. Mhm. So. Da können wir jetzt Namen runterrattern.
Genau.
Jede Generation hat da neue Autoren und
Nur mal so als kleiner Überblick. Aber wir wissen ja beide auch, dass das ja nicht alles sein kann.
Ja, genau. Also wie gesagt, das wäre jetzt erstmal nur der erste Teil und was ich auch wichtig finde, alle diese Argumente sind für mich auch nicht letztgültig, sondern haben mir geholfen, also es gab ein Buch, was ich jetzt auch nicht empfehlen würde, was mir als 17-Jähriger sehr geholfen hat mit ganz vielen, was mir auf ganz viele Fragen Antworten gegeben hat, die ich jetzt gar nicht mehr so unterschreiben würde, aber was mir geholfen hat, ist, das sind mögliche Antworten. So und so könnte das gewesen sein. So oder so könnte man sich das vorstellen. Also, dass es einfach Denkmöglichkeiten sind und dass man sagt, ja stimmt, das gibt Sinn. Du hast das vorhin gesagt, man muss, dieses Zitat von dem Professor, man muss die Zweifel selber erlebt haben, um gute Antworten zu haben. Gute Antworten heißt für mich nicht perfekte Antworten. Ja, also nicht endgültig, letztgültig, so war es, ja. Das kann man manchmal nicht sagen, aber so könnte es gewesen sein, so könnte man sich das vorstellen.
Das ist eine gute Wissenschaft.
In den
wenigsten Fällen, außer in der Mathematik, kann man sagen, 100%,
ja.
So war es.
Also sozusagen Denkmöglichkeiten. Und es gibt auch Fragen, die offen bleiben. Ja? Das liegt auch daran, dass es, gerade wenn man über Gott nachdenkt und wie der manche Dinge macht und warum er manche Dinge macht, Gott uns nicht alles zeigt und Gott größer ist als unser Kopf. Ja, also deswegen die Vorstellung, dass wir Gott komplett verstehen, also wenn das sozusagen das Ziel ist, dass ich auf alles, manchmal fragen mich ja die Leute, weil ich Pastor bin, warum macht Gott das so? Und ich denke, was denken die Leute denn, woher ich das wissen soll? Also das ist doch jetzt nicht so, dass ich, Gott ist doch viel schlauer als ich, also ich kann den doch nicht komplett verstehen. Das finde ich auch wichtig, also dieses Ziel, ich kann jede Frage über Gott beantworten und warum er was macht, das ist völlig utopisch. Sondern das hat was mit Vertrauen zu tun. Ich weiß, dass Gott schlauer ist als ich. Ich glaube, dass er liebevoller ist als ich. Und das bringt es zwingend mit sich, dass ich auch nicht jede Frage beantworten kann. Und da finde ich zum Beispiel ganz interessant, im Römerbrief hat Paulus eine Frage, die ihn wirklich fertig macht. Mhm. Er hat nämlich das Problem, dass er weiß, dass Israel Gottes erwähltes Volk ist und er sagt ihm das Evangelium und Paulus erlebt nun, dass die Heiden, also die erst in der zweiten Reihe stehen, also die Nicht-Juden, dass die viel mehr bei ihm zum Glauben kommen als die Juden. Ja, das ist dann eher die Juden sind bei ihm eher die Ausnahme und die anderen sind die Regel. Und das macht ihn fertig, weil er denkt, aber das Evangelium ist doch zuerst für die Juden. Und dann überlegt er, was das bedeutet und ob Gott das Volk Israel verworfen hat. Dann sagt er, nee, das kann nicht sein, weil Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Und er geht so verschiedene, er denkt das so durch und schreibt das alles auf und er kommt eigentlich nicht zu dem Ergebnis, dass er sagt, okay, jetzt hab ich's. Ja, sondern er hält sich an dem fest, was er sicher weiß, sagt, was offen geblieben ist und zum Schluss sagt er, Gott, du bist unbegreiflich, wie unerschöpflich ist deine Weisheit und er geht in die Anbetung und gibt zu, ich kapiere dich nicht, aber ich halte trotzdem daran fest, dass du besser bist. So gern ich diese apologetischen und logischen und vernünftigen Bücher mag, auch die werden nicht dazu führen, dass man Gott komplett verstanden hat. Aber jetzt kommen wir zum zweiten. Oder
ich mache jetzt nochmal, genau, weil die Zeit so läuft, würde ich gerne nochmal auf einen anderen Punkt gucken. Weil ich, wenn ich so die E-Mail richtig lese, stehen da vielleicht auch gar nicht mehr so die intellektuellen Zweifel im Vordergrund, sondern so ein existenzieller so ein Zweifel. Also am Ende schreibt sie ja, manchmal fühle ich mich Gott ganz nah und manchmal ist er so fern. Also so ein, und das ist ja nochmal eine andere Ebene wiederum. Und vielleicht können wir darüber nochmal so ein bisschen gemeinsam ins Gespräch kommen. So, und ich vielleicht fange ich mal an.
Ja, bitte.
Weil mich,
ich rede so ungern über Gefühle, Malte. Ich bin ein Mann.
Na, weil ich das so interessant finde, dass wir so in unserer christlichen Kreisen, wir haben so ganz unbewusst, glaube ich, so einen Standard im Kopf, wie Gott redet und kommuniziert mit uns. Und das, und wie Glaube funktioniert. Und Glaube ist im Grunde, ich fühle, dass Gott mir ganz nah ist. Mhm. Und wenn ich dieses Gefühl nicht habe, dann ist er mir fern.
Ja.
So, also die Hauptart und Weise, wie Gott mit uns in Beziehung tritt, ist, dass er spürbar da ist. Es gibt, glaube ich, auch nicht ganz neu. Also ich denke gerade an das Zinzendorf-Lied, dass du unsichtbarer Meister uns so spürbar oder fühlbar nahe bist. Mhm. Also diese Spur ist ganz stark. Und dann, wenn das mal nicht da ist, dann ist man so gleich in so einer existenziellen Glaubenskrise, weil ich fühle Gott nicht, also glaube ich offensichtlich nicht mehr. Also Gott ist soweit, ist nicht fühlbar da, also muss Gott weg sein. Mhm. Und da finde ich es einfach so spannend, in der Bibel zu lesen, wie Gott den Menschen begegnet. Es ist selten so, dass irgendwie Mose ist da mit den Schafen unterwegs und jetzt begegnet Gott, indem er spürbar in seinem Herzen erscheint. Mhm. So berichtet die Bibel das nicht, sondern da ist da so ein Busch, der brennt. Und Gott spricht. Und Mose hört das auch ziemlich deutlich, dass Gott mit ihm spricht. Oder Elia, der...
Das ist ja noch schwieriger. Solche Erlebnisse habe ich ja noch seltener als meine schönen Gottesgefühle. Solche brennenden Büsche.
Das stimmt. Aber es zeigt grundsätzlich, dass Gott über Mittel kommuniziert mit uns. Und bei Mose war es der brennende Busch, den er als Mittel benutzt hat, um mit Mose in Verbindung zu treten. Und heute für uns als Christen hat Gott wieder Mittel. Wir haben ja die Folgen gerade gemacht über die Sakramente. Und hier wird es super praktisch.
Abendmahl
und Taufe. Und hier wird es super praktisch, was das eigentlich bedeutet für den Umgang mit Zweifel in meinem Leben. Weil Gott mir nicht sagt, ich löse deinen Zweifel, indem ich dir wieder ein gutes Gefühl schenke, sondern mit dem Satz, vielleicht du bist getauft. Also wenn du dir nicht sicher bist, ob Gott dir nah ist oder nicht, dann ist das, du bist getauft. Mhm. Gott ist dir ganz nah. Er hat gesagt, du bist jetzt sein Kind. Gott hat gesagt in der Bibel, im Römerbrief, 6. Kapitel, du bist mit Jesus verbunden. So wie mit so einem Sekundenkleber, der unlösbar ist. Also Jesus ist dir so nah, da passt zwischen dich und Jesus kein Blatt Papier. Und es ist gerade erstmal nicht davon abhängig, ob du es fühlst oder nicht, sondern weil Gott es in seinem Wort dir zusagt.
Genau, auf die eigenen Gefühle zu gucken, ist kein guter Standpunkt. Das ist kein festes Fundament. Also ich gönne jedem seine Gefühle, seine positiven Gefühle, aber wenn die mal nicht da sind, heißt das nicht, dass Gott nicht da ist. Diese beiden Dinge darf man nicht miteinander verwechseln. Und manchmal fühle ich mich auch einfach schlecht, weil ich zu wenig geschlafen habe, weil ich Ärger irgendwie im Büro habe oder was weiß ich. Und dann muss man, also, und davon ist Gott nicht abhängig, sozusagen. Also meine Gefühle sind von sowas abhängig. Mhm. Ja? Die lassen sich von sowas natürlich stark beeinflussen. Aber das bedeutet nicht, dass Gott weniger da ist, nur weil ich schlecht geschlafen habe.
Ja, und finde ich jemanden wie Martin Luther ganz tatsächlich nochmal ganz hilfreich, der auf Briefe antwortet, wo Leute ihm schreiben, dass sie, damals nannte man sowas auch Anfechtung, also die ganz schwer in Anfechtung standen und sagen, mir geht's drunter und drüber und meine Seele erlebt eine schwarze Nacht. Luther antwortet darauf sowas wie, schläfst du genug?
Ja.
Isst du genug? Also... Und das hat, finde ich, was sehr Einfühlsames. Also vielleicht geht es dir gerade auch körperlich nicht so gut.
Ja.
Und das ist gar nicht, dass Gott weg ist, sondern dass du einfach mal wieder also guten Urlaub wichtig, bräuchtest. Also
dass du diese beiden Sachen nicht in eins setzt.
Genau. Und dass du, wir sind kurz vor Ende. Also
wir hatten aber noch einen zweiten Zweifelteil.
Ist das so?
Ja, also der erste Zweifel war der intellektuelle Zweifel. Ja,
dann
und der zweite Zweifel ist dieser, ist der Zweifel daran, meint Gott es wirklich gut mit mir? Genau. Hat er mich wirklich lieb?
Das
hat
sind
er
wir
mir
im Grunde
wirklich, schon. Hat ja. er mir wirklich vergeben? Mhm. Und ich glaube, das sind die gefährlicheren Zweifel. Das sind, glaube ich, auch die Zweifel, wo die Bibel strenger zu redet, weil sie sagt, hey, Gott hat's versprochen. Gott hat versprochen, dass er dich liebt. Und du stellst dich jetzt und sagst, ja, wirklich, muss ich nicht doch ein bisschen was tun und mir die Liebe ein bisschen verdienen und so. Und ich glaube, diesen Zweifeln wird nicht dadurch begegnet, dass man jetzt möglichst viele Bücher mit Argumenten liest, sondern diesen Zweifeln wird begegnet, indem man sich Gottes Versprechen immer wieder neu vor Augen führt. Mhm. Ja, also das ist sozusagen der Punkt, da. Also Gemeinschaft sucht mit anderen, glaube ich auch. Also das wird mir immer wichtiger, dass wir auch so ein individuelles Verständnis vom Glauben und vom Christsein haben und persönliches Bibelstudium und persönliches Gebet und so weiter. Dagegen ist auch alles nicht zu sagen. Aber ich finde, in der Bibel machen die viel mehr zusammen. Ja, das finde ich schon auffällig. Da wird ganz viel zusammen gebetet und zusammen. Also die hatten ja gar keine Bibel zu Hause, die sie alleine lesen konnten. Sondern die haben das vorgelesen bekommen und dann haben sie darüber geredet. Also ich glaube, dass da Gemeinschaft wichtig ist, jemand, der für einen betet, der einem auch die Versprechen Gottes neu zuspricht. Du hast das schon erwähnt, mit Abendmahl zum Abendmahl zu gehen. Also ich glaube, diese Zweifel, wie steht Gott wirklich zu mir, den ist in der ersten Linie mit den Zusagen Gottes zu begegnen, da immer wieder hinzugehen. Und das Zweite ist vielleicht auch ein bisschen kritisch und selbstzweifeln. Also manchmal haben wir auch falsche Vorstellungen von Gott, nämlich mir geht's jetzt schlecht, mir passiert was Schlimmes, ich verliere meinen Job, ich werde krank oder jemand, den ich lieb hab, der wird schwer krank oder meine Beziehung geht in die Brüche. Und wenn Gott mich wirklich lieb hat, dann dürfte das doch nicht passieren. Das sind natürlich, also dann kommt zu dem sowieso schon schlimmen Erlebnis noch dazu, dass man sich fragt, hat Gott mich jetzt auch im Stich gelassen? Und das zu trennen und sich klar zu machen, das Erlebnis an sich ist schlimm, aber wo hat Gott denn versprochen, dass ich immer gesund bleibe oder dass es in meinem Job immer gut läuft? Also wir haben auch manchmal solche Vorstellungen von so einem Wunscherfüllungsgott und das lässt Gott platzen. Ja, also diese Vorstellung verteidigt er nicht.
Nee.
Und an der Stelle wird auch der Glaube gereinigt, sag ich mal, von irgendwelchen falschen Vorstellungen und sich dann aber klar zu machen, und trotzdem hat Gott mich lieb und trotzdem ist Gott auf meiner Seite und ist jetzt bei mir, auch wenn ich krank bin. Aber da wär mein Weg eben nicht Argumente, sondern auf die Zusagen Gottes zu gehen.
Auf jeden Fall. Time's up.
Ja.
Deswegen,
beide guckt auf die Uhr, ja.
Ja, wegen unserer radfahrenden Hörer. Aber wir machen da ja weiter in zwei Wochen. Wir machen eine Folge zum Thema Beichte. Was ist das eigentlich? Man kennt es ja nur aus Fernsehfilmen. Heute fast noch.
Ja.
Und das knüpft ja genau daran. Also wie gehe ich mit Zweifeln um? Und da können wir, glaube ich, gespannt drauf sein, wohin uns die Reise führt. Vielen Dank fürs Zuhören heute auch wieder. Schreibt uns, was ihr denkt. Wie geht ihr mit Zweifeln um? Habt ihr Anregungen, die wir vielleicht gar nicht benannt haben? Aber das würden wir gerne hören von euch. Also schreibt das bei Facebook, bei Twitter. Schreibt uns eine Mail, tischgespräche@gmx.net, Tischgespräche mit AE. Schreibt uns eine liebe Review bei iTunes, weil das uns dann nach oben pusht und den alten Adam fördert oder wie auch immer. In jedem Sinne.
Das ist eine Aufforderung, uns eine harte Review zu geben, ne? Aber egal.
Ja, darf man auch mal die Bettler.
Richtig, genau. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.